Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 299, 2. Petrus 1, 2 bis 11.
Berufen zu göttlicher Natur. Was müssen wir dafür tun?
Fühlen Sie sich als Christ zu etwas Höherem berufen? Naja, gemäß vielen Stellen in der Bibel sind Sie das oder wären Sie das. Aber fühlen Sie sich auch so? Naja, solche Formulierungen, die kitzeln schon etwas unseren Hochmut, oder? Viele Christen glauben, dass sie selber eigentlich nichts dafür tun können oder sogar nichts dafür tun sollen. Alles sei pure Gnade. Es reiche aus, zu glauben, was auch immer darunter verstanden werden kann. Das ist aber schlicht ein Irrtum. Der sogenannte Glaube ist nämlich erst der Anfang. Petrus weiß mit Sicherheit genau, was Glaube eigentlich heißt. In einem seiner Briefe hat er sehr kleinteilig beschrieben, wie es nach dem Glaubensanfang weitergehen kann. Ja, wenn man sich darum bemüht. Schauen wir uns diese Stelle einmal genauer an. Im zweiten Brief des Petrus, in Kapitel 1, ab Vers 2, da heißt es: Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur, wenn ihr der Vergänglichkeit entflieht, die durch Begierde in der Welt ist. So wendet allen Fleiß daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit Brüderlichkeit und in der Brüderlichkeit die Liebe. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird's euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Darum, Brüder und Schwestern, bemüht euch umso eifriger, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr niemals straucheln. Und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Ja, das sind viele, geradezu gewaltige Worte. Alles Worte, die man zwar aus der Bibel kennt, aber sie sind uns nicht mehr so geläufig. Wenn wir sie so hören, dann rauschen sie eigentlich an uns vorbei. Ich erinnere nochmal, machen wir eine kleine Auswahl. Da geht es um Erkenntnis, um Frömmigkeit, um Herrlichkeit, um Erwählung, um Anteil an der göttlichen Natur, um den Eingang in das ewige Reich von Jesus Christus. Das sind alles Worte, ja, das ist schon problematisch, weil es gibt nämlich ein Grundproblem. Eigentlich sind das nämlich erst einmal für uns Wörter. Wörter, die irgendwo geschrieben stehen, die man irgendwo hört. Und Wörter sind grundsätzlich immer nur Hülsen. Es sind Hülsen, die etwas in sich bergen, die etwas transportieren sollen. Wörter sind eigentlich ganz äußerliche Phänomene. Der Sinn dieser Wörter, das ist innerlich. Der Sinn dessen, was Wörter transportieren sollen, das ist etwas Lebendiges. Man kann auch sagen, etwas Geistvolles. Wörter als solche sind tot. Sie sind einfach nur Gebilde, akustische Gebilde oder Gebilde auf Papier, aber sie sind nichts als solches. Es kommt darauf an, dass die Wörter von einer Person gesagt oder auch geschrieben werden. Erst das gesagte Wort, das ist das Eigentliche. Wörter mit Sinn. Und das sind eigentlich Worte. Ja, die Worte, da ist der Sinn darin enthalten. Und Sinn ist immer etwas Absichtsvolles, etwas, was nur eine Person eigentlich sagen kann. Und der Inhalt von Worten ist immer extrem vielschichtig. Worte sind eigentlich niemals so etwas total Klares und Eindeutiges im Sinne von, ja, so genau und nur so ist das gemeint. Worte stehen in Kontexten. Worte sind natürlich auch gesagt oder geschrieben worden in historischen Kontexten. Worte müssen verstanden werden. Naja, was ist das Ziel von Worten? Eigentlich Resonanz. Worte sollen bei anderen Menschen Erlebnishorizonte wecken. Ideal ist es natürlich, wenn die Worte sozusagen voller Wahrheit sind. Die Lebendigkeit dieser Worte, die voller Wahrheit sind, die weckt auch die Lebendigkeit derer, die sie hören oder lesen. Wenn Worte aber eigentlich Lüge sind, also nur den Anschein von Wahrheit erzeugen wollen, was man so als Hülse natürlich jederzeit produzieren kann, dann kann man das durchaus einfach Geschwätz nennen. Und unser Inneres, wenn wir mit diesen Worten konfrontiert werden, bleibt irgendwie tot. Also das heißt, eigentlich ist das innere Leben das Entscheidende. Und manchmal muss dieses innere Leben erläutert werden. Also dieser Sinn und die Bedeutung muss in irgendeiner Form noch einmal neu vermittelt werden. Es geht darum, diese Worte zum Klingen zu bringen. Und das ist dasjenige, was ich jetzt hier auch versuchen möchte. Also zwei Dinge sind klar. Einmal, dass Petrus ermahnt oder erinnert an ein kostbares Geschenk, das es zu bewahren gilt. Und dass er zweitens dafür die Voraussetzung nennt, dass man nicht nachlassen soll. Und dann nennt er eine ganze Kaskade von Zielen, die sich eines aus dem anderen ergibt oder entwickelt. Das sind die Ziele, die wir anstreben sollen, eins aus dem anderen. Und diese beiden Aspekte, die können wir jetzt mal versuchen zu verstehen. Zunächst zu eins. Er nennt ein kostbares Geschenk, das wir eigentlich bekommen haben, nämlich die Zusage oder die Verheißung, dass wir Anteil bekommen können an der göttlichen Natur von Christus. Das ist ja schon etwas Gewaltiges. Oder es ist Geschwätz. Und dann nennt ihr diese Kaskade dieser anzustrebenden Ziele. Ich zähle sie mal auf. Glauben, Tugend, Erkenntnis, Mäßigkeit, Geduld, Frömmigkeit, Brüderlichkeit, Liebe. Das erschließt sich uns mit Sicherheit nicht spontan. Und außerdem sind diese Worte in ihrer Bedeutung jetzt mal von Luther übersetzt und sie werden von anderen etwas anders übersetzt, aber der innere Kern dessen, dem müssen wir uns nähern. Fangen wir mal mit dem ersten Teil an. Die Verheißung, die wir bewahren sollen, lautet also, wir dürfen oder wir sollen sogar wie Christus werden. Was heißt das? Christus ist Mensch geworden. Und er ist Mensch geworden, damit wir Menschen wie Christus werden können. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass unser inneres Wesen sich ändert. Es ist nicht einfach so, dass er damit so eine Art von Zauberspruch uns plötzlich verwandelt und wir sind andere. Das könnt ihr eigentlich immer machen, wenn es darum ging. Da müsste eigentlich gar nichts von uns in unserer Identität dazu beigetragen werden. Da könnt ihr uns einfach so machen, dass wir so sind. So hat das aber nicht gemacht. Sondern wir dürfen so werden. Und dann ist immer, wenn wir so werden, etwas auch von uns dabei. Unsere ureigene Identität bleibt erhalten. Aber wie können wir derjenige bleiben, der wir sind und dennoch so werden wie Christus? Ja, indem wir sein Wesen in uns aufnehmen oder noch genauer, dass es eigentlich in uns einfließt. Er ist Mensch geworden und die Menschgewordenheit zeigt, dass das, was seinem Wesen entspricht, jetzt kompatibel ist zu uns Menschen, Mensch zu Mensch. Und so können wir sein Wesen in uns einfließen lassen. Dafür gibt es im Christentum ein Wort, das nennt man Wiedergeburt. Da möchte ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen, aber es ist wichtig zu begreifen, dass wir eine unglaubliche Verheißung wirklich haben. Wir dürfen werden wie Christus. Ja, das können wir jetzt nicht machen. Wir können nicht sagen, ich entscheide mich jetzt, ich werde jetzt wie Christus. Jawohl, das ist mein Ziel. Wir können es eigentlich nur zulassen. Naja, da gibt's aber ein Problem. In uns gibt's ein beständiges Aufbegehren unserer Grundnatur. Und die ist eigensüchtig. Die will nicht so werden wie Christus, sondern die will sich aus diesem Leben das herausholen, was dieses Leben bietet. Also diese Grundnatur wehrt sich ständig dagegen, wie Christus zu werden. Nein, ich will so werden und bleiben, wie ich bin und will mir das verschaffen, was ich haben will. Ja, was kann man da machen? Was heißt denn dann zulassen? Heißt das, dass wir dann passiv sind? Wenn wir passiv sind, dann siegt unsere Grundnatur. Passiv heißt, das, was in uns die stärkste Kraft ist, wird ganz von alleine das tun, was sie tut, nämlich eigensüchtig sein. Können wir aber dann jetzt irgendwie nicht doch irgendwie aktiv sein? Ja, das ist es ja gerade. Wir müssen etwas zulassen und dazu müssen wir auch etwas beitragen. Und genau das ist das, was hier Petrus beschreibt. Diese Kaskade von Zielen ist eine Beschreibung eines Prozesses, in dem wir etwas beitragen können. Er spricht ja von Fleiß. Wir können das fleißig anstreben. Natürlich können wir das nur anstreben. Erreichen, machen und das sozusagen souverän hinkriegen können wir nicht. Aber das ist ja genau das. Wir können uns wünschen, es zu erreichen und wir können uns mit unseren Mitteln darum bemühen und können darauf vertrauen, dass er uns dabei hilft. Jetzt schauen wir uns mal diese entsprechenden, ja, einzelnen Ziele an. Es beginnt mit dem Glauben. Gut, das ist sozusagen grundchristlich. Glauben ist der Beginn und der Anfang von allem. Es ist ja sogar unmöglich, irgendetwas anzustreben, an das ich nicht glaube. Ich kann überhaupt nichts wollen, wenn ich nicht daran glaube, dass das, was ich will, auch grundsätzlich erreichbar ist. Das heißt, der Glaube bildet so etwas wie eine Hoffnung, dass ein Ziel erreichbar ist, überhaupt erst aus. Er bündelt sozusagen unsere Motivation. Durch das, was wir glauben, handeln wir. Ob ich nun meine, ich könnte dadurch, dass ich eine Bank überfalle, könnte ich endlich meine Probleme beseitigen, das ist auch ein Glaube. Und nur dadurch, dass ich daran glaube, tue ich das überhaupt. Aber hier geht es um einen ganz anderen, viel tieferen Glauben, nämlich um was? Darum, dass Gott Mensch geworden ist. Allein das ist für viele Menschen schon schwer zu glauben. Die glauben vielleicht an das, was Jesus da an so schönen moralischen Normen genannt hat, dass man die berücksichtigen sollte. Aber dass Gott Mensch geworden ist, das ist von einer essentiellen Bedeutung. Denn erst dadurch kann das, was göttlich ist, in uns Menschen wirksam werden, indem wir dieses göttliche, Menschgewordene in der Person von Jesus überhaupt in uns aufnehmen wollen. Er bietet also mir an, wie er zu werden. Also letztendlich mit ihm zu leben. Ja, und damit bildet der Glaube und damit auch das Vertrauen in ihn so etwas wie die Grundlage für das nächste Ziel. Luther beschreibt das mit Tugend. Man könnte stattdessen auch ein Wort verwenden wie Charakterfestigkeit. Eigentlich ist das so etwas wie ein Wunsch und der Wille, anständig zu sein und anständig zu bleiben. Das ist Tugend. Das ist sozusagen die einfachste Art der Beschreibung. Jetzt passiert aber was. Wenn ich wirklich anständig sein will, dann beginnt sich in mir etwas zu verändern. Es öffnet sich nämlich der Blick dafür, was unanständig ist. Ich bekomme das bei anderen Menschen mit, nicht nur bei mir, klar. Ich spüre dann die Motivation der Menschen, wann und wo sie eigentlich alles andere als anständig sind, wo sie nur so tun, als ob. Ich beginne zu erleben, wie sie getrieben sind. Ich erfahre dann, wie diese Getriebenheit zu einem Elend führt, wie die Menschen praktisch in ihren eigenen existenziellen Abgrund rasen durch das, was sie glauben, unbedingt erreichen zu müssen. Das heißt, ich bekomme ein sehr, sehr feines Gespür für das Gute durch das Schlechte und natürlich auch für die Wahrheit, indem ich die Lüge beginne zu spüren. Ja, und damit sind wir schon bei dem nächsten Ziel. Daraus entwickelt sich so etwas wie Erkenntnis, wie das hier formuliert wird. Hier ist natürlich die geistige Erkenntnis gemeint. Also jetzt nicht im Sinne eines formalen Durchblicks, dass man das richtige System von Begrifflichkeiten nennen kann, sondern es geht um diesen spürsamen Durchblick für die Hintergründe und für die Verhältnisse. Wie ist das eigentlich in dieser Welt? Wie ist das mit diesen Menschen? Und diese Form von Erkenntnis und tiefer Einsicht, die ist ausgesprochen hilfreich für unseren persönlichen Kampf jetzt, wenn es um unsere Tugend geht, dass wir selbst da nicht abgleiten. In was? In Herrschsucht, Ehrsucht, Genusssucht. Das sind mal so die drei größten Dinge, die jetzt so normalerweise die Menschen antreiben. Und wenn wir nicht da hineingleiten und wenn wir uns in dem Falle auch darum bemühen, das zu verstehen und das für uns selbst zu verhindern, da sind wir schon bei dem nächsten Ziel, was jetzt hier umschrieben wird mit Mäßigkeit. Man könnte das auch Selbstdisziplin nennen oder Selbstbeherrschung oder innere Festigkeit. Dass wir ein Gespür dafür haben, dass alle Dinge, die wir maßlos tun, egal in welchem Bereich, dass sie uns zu Sklaven machen, dass wir innerlich frei sein müssen von dem, was diese Welt so wunderbar anzubieten scheint, dass wir uns nicht da einfach hineinfallen lassen, sondern diszipliniert mit dem umgehen, was diese Welt uns natürlich auch zu bieten hat, dass wir tatsächlich sehr sorgfältig mit allem umgehen. Das ist eine wichtige Sache, diese Mäßigkeit, diese Selbstdisziplin, die halten viele Menschen für völlig bedeutungslos. Das ist es aber nicht. Denn wir werden permanent von Kräften in alle möglichen Richtungen gezogen. Wir werden getrieben von unseren Ängsten, von unserer Wut. Wir werden von unserer Gier getrieben, was es auch sei, von unserer Eitelkeit. Und da neigen wir dazu, dem einfach nachzugeben, weil manches ist doch so harmlos, weil alle es tun. Aber das ist nicht der Fall. Es ist nicht harmlos. Und wenn wir jetzt gelernt haben, mäßig zu sein, dann entwickelt sich daraus tatsächlich auch schon das nächste Ziel. Hier wird das Geduld genannt, aber Geduld hat viele Aspekte. Hier ist der Begriff der Geduld eigentlich im Sinne der Standhaftigkeit gemeint. Das heißt, es ist die Bereitschaft, sehr lange, so lange wie notwendig, etwas zu tragen und auch zum Teil zu ertragen. Denn erst dann, wenn wir wissen und spüren, dass alles seine Zeit braucht, dann halten wir es auch aus, diese Zeit wirklich anzunehmen. Wir haben Geduld mit anderen, selbstverständlich, aber auch mit uns selbst und mit den Umständen und mit dem, was er mit uns vorhat. Wir sind also bereit, sozusagen den Rucksack unseres Schicksals auf uns zu nehmen und geduldig Schritt für Schritt dorthin zu gehen, wo er uns führt. Und schon entsteht das, was als nächstes formuliert wird, Frömmigkeit. Wenn man so ein altes Wort verwenden würde, dann würde man sagen, Gottseligkeit, das ist von einigen älteren Bibelübersetzungen eigentlich so ein schönes Wort, Gottseligkeit, Frömmigkeit. Nun ja, wir sind, was Frömmigkeit anbelangt, auch das ganze frömmelnde Getue gewohnt. Das ist damit nicht gemeint, denn Frömmigkeit im innersten Sinne ist das Wachstum unserer inneren Verbundenheit mit ihm. Ein ganz tiefes Vertrauen, eine tiefe Vertrautheit, eine Innigkeit und eine Nähe, die geradezu ständig die Gegenwart von ihm für uns erfahrbar macht. Es ist so ein Empfinden tiefster Heiterkeit, weil wir aufgehoben sind, wir sind geborgen. Er ist bei uns, das ist Frömmigkeit. Ja, und daraus erwächst das Nächste, nämlich, dass wir angefüllt sind mit einer Zufriedenheit, also mit seinem Frieden, den wir dann auch weitergeben können und wollen. Brüderlichkeit heißt es hier dann. Eigentlich ist da so die geschwisterliche Liebe gemeint. Philadelphia ist also das lateinische, das griechische Wort dafür. Und das heißt eigentlich sowas wie freundschaftliche Fürsorge für alle, mit denen man irgendwie verbunden ist, die man irgendwie mag, Freunde, Verwandte, Bekannte, die einem sympathisch sind, für die ist man dann da, und zwar ganz selbstverständlich. Man ist zuverlässig, man hilft einander, das ist Philadelphia. Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, einfach, dass wir Freundschaft mit denen haben, die unsere Freunde sind. Aber das ist noch nicht alles. Jetzt kommt es nämlich erst zum Eigentlichen. Wenn wir gelernt haben zu lieben und für andere da zu sein, dann bezieht sich das eben nicht nur auf Freunde. Jetzt kommt nämlich die Liebe aus dieser Brüderlichkeit. Und die Liebe, das ist Agape. Und das ist deutlich mehr als Philadelphia. Es ist die bedingungslose Liebe allen gegenüber, die diese Liebe auch wirklich brauchen. Es ist eine Fürsorge, die für alle gilt. Auch für die charakterlich schwer erträglichen Menschen. Auch ihnen gegenüber eine Fürsorge, nicht nur Respekt, sondern wirklich aktive Fürsorge entgegenzubringen. Das zu tun, was sie wirklich brauchen. Und deswegen bezieht es sich sogar auf Feinde, also diejenigen, die uns überhaupt nicht mögen, die uns nicht ausstehen, die uns Steine in den Weg legen und die uns richtiggehend verfolgen, sogar für diejenigen Agape zu empfinden. Das ist dasjenige, worauf alles zuläuft. Jetzt ist der Bogen geschlossen. Es fängt beim Glauben an. Vielleicht ist das nur ein Keim des Vertrauens und endet letztendlich in der Entwicklung, wenn wir sozusagen fleißig dabei bleiben, in der Agape, in einer Liebe, die wirklich uns jetzt erst mit Christus im Innersten ähnlich macht. Und das ist wirklich inneres Wachstum. Ja, es wird viel manchmal auch in christlichen Schriften von Glaubenswachstum und Ähnlichem geredet. Hier ist es genau beschrieben, wie dieses Glaubenswachstum aussieht. Es führt immer letztendlich zur Entwicklung von Agape. Es ist ein ganz klares Ergebnis. Und dieses Ergebnis, das formuliert Petrus jetzt nochmal. Nämlich in der Erkenntnis von Jesus. Was ist denn Erkenntnis? Ja, im Alten Testament wird das ja häufig verwendet. Und er erkannte sein Weib. Das ist ein inniges Zusammenwachsen. Eins werden heißt das eigentlich. Denn wenn ich eins werde mit jemandem, dann hat das zur Folge, dass ich ihn ganz tief erkenne, dass ich ihn spüre vom Innersten her. Und genau darum geht es. Und wenn das fehlt, beschreibt Petrus genau, was das für Konsequenzen hat. Nämlich Blindheit. So eine Abstumpfung, so eine zunehmende Entfremdung, so eine Art von Vergessenheit. Man weiß dann zwar, man ist vielleicht irgendwie, ja, Christ ist man ja schon, aber es gibt keine Form von Verbundenheit, tiefer, inniger Verbundenheit mit dem, der eigentlich alles bewirkt und von dem alles abhängt und auf den hin wir eigentlich leben. Es ist sozusagen der traurige Normalzustand von Namenschristen, die vergessen, was eigentlich ihnen verheißen wird. Sie vergessen ihre innerste Aufgabe und ihre innersten Ziele, die ihnen versprochen werden. Und deswegen ist es so wichtig, was Petrus hier als Mahnung, geradezu als Weckruf immer wieder ausspricht. Bleibt bewusst, wofür wir berufen sind. Wenn man das auf einen Punkt bringt, dann wofür sind wir denn berufen? Kinder Gottes zu werden. Eine gottähnliche Lebendigkeit zusammen mit diesem menschgewordenen Gott, mit Jesus, leben zu können. Und das ist etwas, was unendlich viel besser ist als alles, was wir uns sonst normalerweise unter Himmel vorstellen.